Und damit herzlich willkommen zum Dossier Bildungspodcast, entstanden beim WZB. Der Bildungspodcast soll ja immer verdichten, soll Themen nach vorne bringen, die gerade aktuell diskutiert werden, und zwar einerseits in der Wissenschaft diskutiert werden und andererseits aber auch im Bereich der öffentlichen Debatte. Und eins dieser Themen, das ist im Moment jetzt schon natürlich über 2 Jahre, Schule und Corona. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann geht es im Moment unter anderem um die Aufholprogramme. Die Nachhilfekette Studienkreis hat eine kleine Studie veröffentlicht, nach der die allermeisten Eltern von Aufholprogrammen, mit denen Lernlücken geschlossen werden nach Corona, bisher nichts gehört haben, nicht wissen, ob die an ihrer Schule angeboten werden, nicht wissen, ob sie in ihrem Bundesland angeboten werden. Dabei hatten Bund und Länder 2 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. Und wir wollen uns heute mal angucken, ja, ob man schon so eine Art Bilanz ziehen kann, was eigentlich mit diesem Geld passiert, passiert ist, passieren sollte und wenn es nicht klappt, woran es liegt. Diese Bilanz wollen wir ziehen mit 2 Menschen, die sich aus wissenschaftlicher Sicht auf das Thema Bildungsforschung konzentriert haben. Einerseits Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin, andererseits Benjamin Edelstein. Beide jetzt da. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen.
Hallo.
Marcel, lass uns mal einen ersten Blick drauf werfen auf diese Aufholprogramme. Wir haben ja eine Grundkonstellation in Deutschland, Bildung ist Ländersache. Also es gibt nicht ein Aufholprogramm, obwohl wir einen großen Topf mit 2 Milliarden haben. Der ist ja schon geteilt, 1 Milliarde schulisch, 1 Milliarde außerschulisch. Und dann haben wir noch 16 Bundesländer. Wie läuft's denn mit diesen Programmen?
Ja, das ist ebenso schwer zu beantworten, weil man eigentlich diese Frage für 16 Bundesländer einzeln stellen müsste und sich dann anschauen müsste, wie läuft das in jedem einzelnen Bundesland. Und da kommt man zu relativ unterschiedlichen Aussagen. Und gerade die Studie, von der du gesprochen hast, die macht das auch wieder klar, dass du auch in einigen Bundesländern gar keine wirklichen Aufholprogramme in dem Sinn hast. Da wurde das Geld dann eher den Schulen gegeben und deshalb wird das auch nicht so deutlich für die Eltern, dass da überhaupt etwas ist, wohingegen in anderen Bundesländern das stärker an bestimmte Programmpunkte irgendwo gebunden ist, wo jedem ersichtlich wird, dass das Aufholprogramm sein soll. Das so quasi als erste Beschreibung des Ganzen.
Aber ist das denn so, Benjamin, dass wir eine Situation haben, in der es zumindest eine Einigkeit darüber gibt, dass es solche Aufholprogramme geben muss, bildungspolitisch?
Ich denke schon, ja, bildungspolitisch gibt es da schon einen breiten Konsens. Und das zeigt ja auch der Umstand, dass es hier auch mal wieder der seltene Fall zustande gekommen ist, dass sich Bund und Länder einigen, überhaupt etwas zu machen und zu kofinanzieren. Der Preis dafür ist natürlich, dass die Bundesländer jeweils ihre eigene Architektur aufgebaut haben mit ihren eigenen Programmen, auch Landesprogrammen, die vielleicht schon länger aktiv sind, arbeiten. Und wir im Augenblick einfach noch sehr wenig darüber sagen können, was am Ende dabei herauskommt. Die ersten Signale stimmen da eher vorsichtig skeptisch.
Wie nähert ihr euch denn einer solchen Bilanz? Also wie versucht ihr das zu ermitteln, dass man sagt, wir können jetzt bewerten, diese Programme taugen was oder sie taugen nichts?
Naja, man muss ja jetzt erstmal unterscheiden. Die entscheidende Frage am Ende wird natürlich sein, was ist bei den Schülerinnen und Schülern angekommen? Das ist natürlich eine Frage, die können wir im Augenblick noch überhaupt nicht beantworten, wenn wir sie überhaupt jemals beantworten können werden. Dazu kann Marcel sicherlich auch noch mal deutlich mehr sagen. Die andere Strategie ist natürlich einfach zu gucken, was machen die Länder im Einzelnen? Wie sehen die Programme aus? Wie überzeugend ist die Architektur der Programme? Was sagen die Akteure in der pädagogischen Praxis? Was ist die Wahrnehmung? Kommt das an? Vor allem kommt es auch bei denjenigen Schülerinnen und Schülern an, wo die größten Lernlücken antizipiert werden. Auch das ist schwer zu beurteilen. Wir sind im Augenblick in einem Forschungsprogramm tatsächlich dabei, uns einfach zunächst mal anzugucken, was die einzelnen Länder machen. Und das ist sehr viel. Ob es effektiv ist, ist eine andere Frage.
Marcel?
Nein, die Frage, ob es ankommt, kann man eben genau in zwei analytische Dimensionen irgendwo trennen. Das eine ist, ob es ankommt, wenn man am Ende misst, ob nun Lernlücken aufgeholt wurden. Nur zu dieser Frage werden wir am Ende überhaupt nichts wissen. Und das liegt erstmal an der blanken Tatsache, dass wir an Datenerhebung zu Leistungsstandfeststellungen, zu Lernlücken unglaublich wenig haben. Also auch diese ganzen Lippenbekenntnisse, dass wir jetzt breitflächig rangehen und Lernlücken erheben, Das wurde am Ende dann doch wieder dem einzelnen Lehrer, zwar mit diagnostischen Tools, wo die teilweise nicht mal drauf geschult waren, übergeben in manchen Bundesländern. Aber man hat nicht so ein großes Bild, was daraus geworden ist. Also der Einzellehrer wusste zwar, okay, in meiner Klasse ist Schüler X oder Y hat größere Rückstände, aber man hat auf der anderen Seite nicht den Blick für das Gesamte. Man weiß also nicht, wo steht meine Klasse, wo steht meine Schule im Vergleich zum restlichen Bundesland. Wie sind eigentlich die großen Differenzen? Und dadurch, dass man diese Ausgangsmessung in fast keinem Bundesland hat, Klammer auf, Hamburg und Bremen vielleicht als einzige Ausnahmen, die später mal da Aussagen drüber treffen können, werden wir am Ende auch nicht bewerten können, ob diese Programme gewirkt haben, in dem Sinne, dass nun wirklich Lernrückstände aufgeholt wurden.
Ist das aber mal eben dazwischen, ist das ein politisches Nichtwollen, dass diese Daten nicht da sind oder dieses Wissen nicht da sind, oder ist das ein systembedingtes, weil wir sie gar nicht erheben können?
Also Nummer eins, argumentativ wird immer gesagt, nee, wir können jetzt hier keine großen Vergleichsarbeiten erheben, weil das würde die Lehrkräfte zu sehr belasten und das würde jetzt in der jetzigen Situation würde das nichts bringen. Nur gibt es halt einige Bundesländer, die das dennoch getan haben. Und das, wie gesagt, Bremen zu nennen, wo im Sommer schon eine Achtklässler-Erhebung herauskam, die eher dazu tendierte, dass die Lernlücken nicht größer geworden sind. Aber Bremen ist insoweit ganz speziell, weil dort die Schulen auch am kürzesten zugewiesen sind während der beiden Lockdowns. Mhm. Wir haben zum zweiten Hamburg, die relativ gute Daten haben, aber auch da hat man nicht das Gefühl, dass man das jetzt wirklich transparent macht. Da kommt im Oktober 2021 eine Meldung, bei den Drittklässlern in Hamburg sieht so und so aus. Also das hat eher auf höhere Lernrückstände hingedeutet. Und dann wurde auch gesagt, ja, die wissenschaftliche Analyse dazu wird bald veröffentlicht. Jetzt sind wir im Februar, es ist immer noch nichts passiert. Man weiß, es gibt auch noch weitere Erhebungen in Hamburg, die auch noch nicht veröffentlicht sind, wo man sich fragt, auf was warten die denn eigentlich dort? Also auch im Hinblick auf die Öffentlichkeit, einmal darüber aufzuklären, wie sieht die Situation aus. Wir haben in Baden-Württemberg die Fünftklässler-Kohorte, die dort regelmäßig nach den Ferien befragt wurde. Auch die ist noch nicht veröffentlicht. Wenn man das aus dem letzten Jahr nimmt, ist zu erwarten, dass die Ende Februar bis Anfang März erscheinen könnte, aber man hat jetzt nicht auf die Tube gedrückt, dass da mehr passierte. Wir haben den IQB-Ländervergleich und das ist das einzige wirkliche Diagnosetool, was wir überhaupt über alle Bundesländer haben für die dritten Klassen. Der wurde Ende des Schuljahres 2021 erhoben, also 2020, 2021, kurz vor den Sommerferien letzten Jahres. Und der wird aber turnusgemäß im Herbst diesen Jahres erscheinen, das heißt kurz bevor die Aufholprogramme schon wieder durch sind.
Also weil aber da hätte doch jemand mal politisch Feuer machen müssen und sagen, hier, IQB, ihr habt die Daten, das muss ein bisschen schneller gehen diesmal.
Natürlich, natürlich. Also ich meine, im Endeffekt, dann hätte man auch nicht, also die IQB macht dann einen 200, 300 Seiten Bericht, der ist auch wissenschaftlich ausgefeilt, aber man hätte natürlich darauf drängen müssen, dass die Hauptergebnisse, wie stark sind Lernlücken, wie verhält sich diese Kohorte zu jenen vor Corona, hätte man auf jeden Fall früher veröffentlichen müssen.
Man muss natürlich sagen, dass es auch Gründe der Prioritätensetzung geben kann. Also einerseits muss man sagen, dass diese großen Lernstandserhebungen an der pädagogischen Basis nicht unbedingt sehr beliebt sind. Und natürlich gibt es auch eine Ressourcenkonkurrenz. Und natürlich ist es auch in der Tat so, dass solche Informationen zwar für die Politik gut sind und für die Öffentlichkeit, um die Gesamtsituation einschätzen zu können, dass sie aber eben nicht pädagogische Hilfsmittel sind. Das sind repräsentative Umfragen, meistens, nicht in allen Fällen, also repräsentative Untersuchungen, die natürlich dann der einzelnen Lehrkraft nicht helfen, zu sagen, welcher Schüler oder welche Schülerin in meinem Klassenverband hat hier besondere Bedarfe. Da gibt es quasi dieses, ich würde auch sagen, Dilemma, was die Politik hat, dass sie jetzt von Anfang an sich darauf versteift hat, zu sagen, wir übertragen die Verantwortung dafür, festzustellen, wo der Schuh am meisten drückt, auf die Lehrkräfte vor Ort. Und gut, ob das jetzt dann...
Und die sind nicht darauf vorbereitet.
Den Eindruck kann man gewinnen, wenn man...
Du formulierst schon wie ein Politiker.
Ja, ich sag, muss das natürlich vorsichtig sagen, auch weil wir natürlich da selber einfach noch keine ganz soliden Informationen in der Fläche haben, also schon gar nicht in der Fläche. Wir führen Gespräche jetzt gegenwärtig auch in dem Forschungsprojekt, was wir machen, mit Vertreterinnen und Vertretern der GEW in den einzelnen Landesverbänden. Und da kann ich schon sagen, ist die Stimmung nicht so gut.
Müsste man nicht auch Gespräche mit der Politik führen?
Ja, das wollten wir ursprünglich auch. Also es ging ja für uns ging es in diesem Forschungsprojekt als allererstes darum, auch mal die großen Fragen zu stellen. Also wie kam die Politik überhaupt zu der Umsetzung der Aufholprogramme? Weil man darf ja nicht nur ansatzweise irgendwie suggerieren, dass das ein relativ einfacher Vorgang wäre, dass man nun diese Lernlücken im laufenden Betrieb irgendwie aufholt. Da sind so viele Fragen offen, Zielkonflikte, die ein Stück weit gegeben sind, weil wir es ja auch nicht damit zu tun haben, dass jetzt alle Schüler darunter gelitten haben unter den Corona-Schulschließungen. Manche sind vielleicht sogar besser durchgekommen, wo sich eine gut gebildete Mutter quasi als Privatlehrerin verdingt hat und eine 1:1-Betreuung halt leisten konnte. Dann kann man fast davon ausgehen, das war besser als der Unterricht im normalen Klassenkontext. Ne? Und denen allen gerecht zu werden, ist extrem schwierig. Und wo ich dann halt eben ansetze, also quasi bei den Kindern, die sehr gut da durchgekommen sind oder sehr schlecht da durchgekommen sind, das sind halt wichtige Fragen, die man sich stellen sollte und die auch nicht einfach zu beantworten sind. Dementsprechend wollten wir ja auch mit der Politik die Gespräche führen. Nur leider war die Politik bisher nicht bereit dazu, eigentlich diesen Gesprächsfaden aufzunehmen. Und dann kann man sich wieder die Frage stellen, warum machen die das denn eigentlich? Weil das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, mal gewesen, ihre Dilemmata darzustellen und nicht nur immer Werbetexte auf den Seiten der Kultusministerien zu formulieren, wie toll doch diese Aufholprogramme sind. Und wenn man dann mal reinschaut, dann bleibt da nicht viel von hängen. Und das ist aber das, was für das Projekt eigentlich von sehr großen Vorteilen war, dass wir die GEW ins Boot bekommen haben und gerade auch die Umsetzungsseite beobachten können, die dann wirklich viele, viele Fragen offen lässt von dem, was in den Dokumenten ist, was in den parlamentarischen Anfragen ist und das, was tatsächlich anscheinend in den Schulen passiert. Noch einen anderen Aspekt gerade zu der Frage, kommt das Programm dort an, wo es ankommen soll? Das kann man natürlich auch aus einer anderen Perspektive als diesen Lernrückständen, sondern einfach mal, werden überhaupt die richtigen Kinder adressiert, nehmen genügend Kinder daran teil, wird das Geld abgerufen? Und da gibt es jetzt, und das muss man ja sagen, dass dieses Geld steht ja nur zur Verfügung für 3 Halbjahre. Und wir sind ja quasi, das erste Halbjahr ist ja schon durch. Also ein Drittel ist eigentlich durch. Und was wir jetzt quasi auch wissen, wie viel Geld abgerufen wurde teilweise, dann sehen wir in Berlin, ein Bruchteil wurde abgerufen. In Thüringen hat das Programm noch nicht mal richtig begonnen. Also man hat ein riesig großes Zeitproblem, was man sich eingekauft hat, dass diese Mittel da irgendwie Anfang der Sommerferien da waren und dann suggeriert wurde, gleich nach den Ferien geht's los. Und da hätte man eigentlich ganz klar, und da weiß auch die bildungshistorische Forschung, auch die Governance-Forschung extrem viel darüber. So ein schulisches System ist nicht von heute auf morgen, dass da neue Dinge implementiert werden können. Das ist auch der Politik bewusst. Aber warum wurde das dann suggeriert? Und am Ende laufen wir das Problem rein, dass eigentlich alle unzufrieden sind, weil diese Mittel direkt nach den Sommerferien versprochen wurden, dann natürlich noch keine Honorargriff, noch keine Förderpläne, noch nichts da gewesen ist. Und dann irgendwann tröpfelt das Geld mal dann rein, hoffentlich ins System. Und dann ist es eigentlich schon wieder fast zu spät, dann muss das Geld nämlich schon wieder ausgegeben sein.
Da drängen sich ja fast Parallelen zum Digitalpakt auf, aber über den reden wir heute jedenfalls allenfalls am Rande. Ihr hört den Dossier Bildungspodcast und wir sind ja heute ein Live-Podcast und ihr könnt mitchatten. Und Simone hat sich im Chat gemeldet und sagt:
Mensch, man muss doch mal draufschauen, eigentlich, wenn ihr da über so viele Programme redet, was heißt das denn konkret? Und wir hatten ja jetzt schon, glaube ich, so ein bisschen deutlich gemacht, 16 Bundesländer, wahrscheinlich dann 25 verschiedene Programmformate, die es gibt oder noch mehr. Gibt es so eins, was man mal so ein bisschen prototypisch schildern kann, wie das aufgebaut ist? Eins, das euch in besonderer Erinnerung ist, sei es aus positiven, sei es aus negativen Gründen?
Ja, also man muss vielleicht sagen, im Detail sind die Programme sehr unterschiedlich. Sowohl was die Aktivitäten im Einzelnen angeht, als auch wie die Ressourcen vergeben werden. Aber man kann schon sagen, dass es so grobe Konturen gibt, die über die Bundesländer hinweg ziemlich ähnlich sind. Also es gibt in meines Wissens allen Bundesländern eine Komponente, wo mit kommerziellen Nachhilfeinstituten zusammengearbeitet wird, dass da quasi so eine Art Bildungsgutschein oder so vergeben wird, bestenfalls eben an die Kinder und Jugendlichen, die das vermeintlich am meisten brauchen. Also das ist eine Komponente. Eine zweite Komponente ist, dass mit Honorarkräften zusammengearbeitet wird. Man muss ja vielleicht auch sich einfach klar machen, der Markt für pädagogische Fachkräfte ist ziemlich leer gefegt. Der ist auch schon lange ziemlich leer gefegt. Es ist jetzt also nicht so, dass man einfach ad hoc jetzt mal ein paar Dutzend tausend Lehrkräfte einstellen. Die sind einfach nicht da. Das heißt, man ist dann ein Stück weit auch einfach genötigt, mit Honorarkräften zusammenzuarbeiten. Das machen die Länder auch. Und dann gibt es ein Stück weit, da wo das möglich ist, natürlich auch den Versuch, im Bestand des pädagogischen Personals ein bisschen hochzufahren, ja, oder so viel hochzufahren, wie es möglich ist. Das heißt, Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, ein paar mehr Stunden abzuringen oder die am besten sogar in Vollzeit zu kriegen, Lehrkräfte zu reaktivieren, die in Rente gegangen sind, Lehramtsstudierende frühzeitig einzubinden und so. Also es ist schon so, dass die Länder da versuchen, an allen Strängen zu ziehen, die ihnen zur Verfügung stehen. So, das, also am Willen liegt es ganz sicherlich nicht. Und ich finde, da muss man vielleicht auch nochmal nachschieben. Es ist für die Politik natürlich auch einfach eine sehr unglückliche Situation.
Und das klingt nach viel Verständnis.
Naja, also man muss sich ja einfach mal versuchen, da rein zu versetzen, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt Bildungsminister wäre, wenn ich Kultusminister wäre.
Und was würdest
wäre.
Du machen? Bildungsminister in einem Land X und jetzt weißt du, du kriegst aus diesem 2-Milliarden-Topf einen Anteil von was auch immer.
Naja, also ich denke mal, man kennt ja die Logik des politischen Betriebs, dass es da viel auch darum geht, Mut zu machen und einen gewissen Optimismus auszustrahlen. Also ich denke nicht, dass es sich einen Kultusminister politisch leisten kann, zu sagen, ja, das ist ja alles ganz schön und gut und schön, dass wir diese 2 Milliarden da reinstecken. Aber ehrlich gesagt, Leute, ich glaube, das wird nicht viel bringen, weil wir sind auf diese Problematik seit Jahren chronisch schlecht vorbereitet. Individuelle Förderung können wir sowieso nicht so gut, ja.
Also du würdest lügen. Du würdest das Geld nehmen und lügen und sagen, jetzt machen wir hier eine richtig geile Nummer draus.
Naja, es gibt vielleicht ein Feld dazwischen, ne? Also es gibt schon, das ist auffallend, Länder, wo das alles dann auf den Webseiten schon irgendwie sehr glatt gebügelt und perfekt dargestellt wird. Mhm. Und ich finde schon, also dass man da so wenig Problembewusstsein auch nach außen projiziert und vielleicht auch versucht, bei der Bevölkerung auch für Verständnis dafür zu werben, dass das schwierig ist. Wenn wir eine Naturkatastrophe haben, ne, dann reisen ja auch Politiker ins Land und gucken sich die Lage erstmal an und sind dann erstmal betreten und sagen, wir versuchen da unser Bestes zu tun. Hier hat man irgendwie so ein bisschen den Eindruck gewonnen, finde ich, auch generell über die Landesprogramme hinweg, jedenfalls wenn man sich so die medialen Präsenzen da anguckt und die Webseiten und so, als wäre das jetzt alles schon in trockenen Tüchern. Wir haben jetzt quasi das perfekte Konzept und in einem Jahr ist das Problem erledigt.
Aber ist das nicht, Marcel, ist das nicht doch eine Parallele? Jetzt haben wir gerade die Katastrophen angesprochen. Auch da reisen die Politikerinnen und Politiker hin und sagen, es gibt schnelle, unbürokratische Hilfe. So ein bisschen ist ja das Aufholprogramm oder die Aufholprogramme gehen ja in eine ähnliche Richtung. Schnell und unbürokratisch und nach den Sommerferien fangen wir an. Das kann doch gar nicht funktionieren.
Dem hätte man sich bewusst sein können. Das ist das Problem. Das Problem ist halt Aufholprogramme, und das ist was Benni eben auch sagte, die waren wirklich vor den Sommerferien teilweise, war das fertig gestrickt und die Grundzüge waren komplett fertig gemacht. Und das hat sich auch relativ wenig mehr dran geändert an dieser ganzen Geschichte. Und man hat irgendwie nicht diese Werf, also man hat in Sommerferien relativ viele drüber geredet, auch am Anfang des neuen Schuljahres wurde relativ viel noch drüber geredet und seitdem ist das Thema auch gerade mal tot. Also es geht auch gerade kein KMK-Politiker irgendwie raus und sagt, hier, es geht um Aufholprogramme, es geht dann wieder um Hygienepläne und dergleichen, was übrigens auch ein Riesenproblem darstellt. Also zu glauben, dass jetzt externe Honorarkräfte unter diesen ganzen Hygieneauflagen auf einmal in Schulen kommen, wo es vorher nicht mal einen Lehrer geben durfte, der von Schulhaus A zu Schulhaus B gehen durfte oder in unterschiedlichen Klassen unterrichten durfte, das haut doch überhaupt alles gerade überhaupt nicht hin. Also das sind einfach so viele Ungereimtheiten in diesem Programm von Anfang an drin gewesen, dass es aus meiner Sicht den Politikern besser angestanden hätte, Probleme anzusprechen, und zu sagen, ja, da ruckelst, hier haben wir Probleme, wir suchen Lösungen, als dass man suggerieren würde, wir haben das alles voll im Griff. Und das war das, was man suggeriert hat, wir haben das alles voll im Griff. Und am Ende bleibt nichts davon übrig. Die Eltern wissen nicht, dass es diese Programme gibt. Die Lehrer sind hochgradig unzufrieden mit der ganzen Sache. Und am Ende gewinnt niemand damit, auch aus der ganzen Intransparenz, da nicht drüber reden zu wollen. Es gewinnt niemand irgendwas bei dieser ganzen Geschichte. Und am Ende, das, was man verliert, dass man 2 Milliarden im Endeffekt für relativ umsonst ausgegeben hat in diesem ganzen Zusammenhang, beziehungsweise das Geld dann auch schon wieder fast zurückgeben müsste, weil man es nicht abgerufen hat in dieser Zeit. Was ich denen nicht absprechen will, keinen einzigen, dass sie natürlich nicht eigentlich das dass sie nicht das Ziel gehabt hätten, da diese Ziele auch zu erreichen, dass es für sie in dem Moment auch vielleicht die richtigen Dinge gewesen sind. Man muss aber dann doch attestieren, dass es einfach auch gewisse Denkverbote gegeben hat bei der Konzeption dieser Aufholprogramme. Und da gehe
ich konkret?
Naja, ich will jetzt nicht unbedingt von wirklich strukturellen Änderungen von wegen einer verlängerten Schulzeit oder sowas, was ich auch selber mal in die Debatte halt reingebracht habe, reingeben. Aber allein, dass fast kategorisch in diesem Text die Teilhabe von Lehrkräften in diesem Aufholprogramm ausgeschlossen wurde und nur von Nachhilfeinstituten, Honorarkräften und Lehramtsstudierenden geredet wurde, dass eigentlich die Bundesländer viel später dann erst, nicht zu dem Aufholprogramm, gemerkt haben, das funktioniert alles so nicht und erst dann dazu übergegangen sind, dass Teilzeitaufstockungen möglich wurden, dass bezahlte Überstunden angeboten wurden. Da hat man unglaublich viel Zeit verloren und am Ende kann das nur durch die Lehrkräfte passieren. Die Reibungsverluste, die geschehen sind oder die auch geschehen zwischen Honorar, durch die mangelnde Abstimmung zwischen Honorarkräften oder Nachhilfeinstitut mit den Lehrern, die hätte man anders abfangen können und müssen.
Das klingt aber jetzt für mich so wie so eine Art Bilanz, die dann lautet, eigentlich gut gemeint, aber grottenschlecht kommuniziert und dann eben entsprechend auch schlecht umgesetzt. Genau. Grottenschlecht gemacht sogar, würdest du sagen?
Ja, es ist im Endeffekt, man kann auch manche Dinge, ich glaube eher, das kommuniziert trifft es eher, weil es gibt so ein paar Punkte und das merkt man auch gerade in den Gesprächen mit der GEW, teilweise steht Schule in manchen Gebieten ohnehin mit dem Rücken zur Wand, gerade was ländliche Gebiete angeht, was ja. Brennpunktviertel angeht, wo ein großer Lehrermangel herrscht. Und denen jetzt zu suggerieren, wir kommen jetzt mit ganz vielen pädagogischen Kräften, die irgendwas aufholen sollen und die wissen ohnehin schon nicht, wo sie die Lehrkräfte zum normalen Betrieb hinbekommen, das führt dann einfach zu so einer, also das kriegen die Leute vor Ort auch nicht klar, halt, wie das laufen soll. Und deshalb sind auch die Pläne, gerade diese, also das, was Benny gerade aufgezählt hatte, dass alle zwar irgendwie diese Programmteile, Nachhilfe, Honorarkräfte und eben auch Lehrer quasi in ihre Programme reingeschrieben haben, so ist die Akzentuierung extrem unterschiedlich. Mhm. Also Mecklenburg-Vorpommern, da hat man, glaube ich, akzeptiert, wir finden nicht genügend Kräfte und hat extrem alles auf die Nachhilfe gesetzt. Ob die Nachhilfe dann am Ende funktioniert, weil auch im ländlichen Raum hast du nicht jetzt viel Schülerhilfe oder dergleichen, dass die da reingehen können, das ist nochmal eine andere Frage. Und so hoch war die Beteiligung auch dort nicht. Wenn wir kurz bei dem Beispiel noch bleiben wollen, Mecklenburg-Vorpommern, man kann ihnen ja nicht sagen, dass sie es nicht versucht hätten. Also in Mecklenburg-Vorpommern gab es anscheinend einen Brief vom Ministerium an alle Lehramtsstudierenden und alle gerade frisch verwendeten Lehrkräften, dass sie doch bitte an diesem Programm teilnehmen, dass sie helfen, quasi diese Lernrückstände aufzuholen. Mhm. Und am Ende findest du in diesem ganzen Bundesland gerade mal 230, 240 Personen, die dann für dieses Aufholprogramm gefunden werden konnten. Da siehst du, auch selbst wenn du gewollt hättest, es war einfach auch nicht schaffbar. Und da haben wir auch gar nicht diese ländlich-städtische Dimension dabei.
Mhm. Benni?
Also an ein paar Stellen würde ich vielleicht zu einem differenzierteren Urteil oder jedenfalls zu einem vorsichtigeren Urteil kommen, denn es ist natürlich auch faktisch so, ja, wir sehen diese Konstruktionsschwächen in den Programmen, aber wir können natürlich auch nicht mit Gewissheit sagen, was jetzt am Ende dabei rauskommt oder was nicht rauskommt. Also ich denke, es ist schon evident, dass das bestimmt für eine Teilpopulation der Schülerschaft auch gut funktionieren kann. Ne? Also nehmen wir mal die Schülerinnen und Schüler in den Städten, wo einfach auch generell die Personalsituation besser ist in den Universitätsstädten, die werden davon viel eher profitieren als Schulen im ländlichen Raum, wo man einfach viel weniger Auswahl hatte. Das sieht man in Schleswig-Holstein, da gibt es, also hat das Land so eine Art interaktive Karte aufgestellt, wo die Schulen dann gucken können, wen kann ich hier in meinem Umfeld an Honorarkräften irgendwie abrufen und für uns in die Schule holen? Da hast du dann halt irgendwie in einer kleinen Ortschaft irgendwie ein, zwei Leute.
Die machen das Geschäft
in den Semesterferien, ja, und eine ehemalige Lehrkraft, die irgendwie Nachhilfe anbietet. Und in einer Universitätsstadt wie Kiel hast du natürlich ganz, ganz viele. Ich würde eine weitere Problematik auch nochmal quasi anführen, denn es ist ja so, dass natürlich, wenn sich insbesondere jetzt Eltern auch nochmal involvieren, diejenigen, die mitbekommen, was es da an Angeboten gibt, natürlich ein ganz, ganz großes Potenzial haben, diese Angebote auch auszuschöpfen. Und so könnte es sein, und da würde ich jetzt eine weitere absehbare Problematik dieser Aufholprogramme sehen, dass sie im Zweifel sogar das Gegenteil dessen bewirken können, was sie bewirken sollen. Nämlich, dass diejenigen Kinder, die in der Pandemie vergleichsweise gut gefahren sind, eben weil sie vergleichsweise engagierte Eltern haben, jetzt auch in den Aufholprogrammen umso besser fahren. Und dafür gibt es auch durchaus Hinweise. Also ich habe ein bisschen recherchiert in Schleswig-Holstein, da gibt es Schulen, die stellen diese Bildungsgutscheine für die Nachhilfeangebote einfach bei sich auf die Webseite und sagen, liebe Eltern, sagt uns mal, wo euer Kind jetzt hier einen Lernrückstand hat und dann bringen die uns den Gutschein hier mit in die Schule, dann stempeln wir den ab und dann gibt es Nachhilfe für euch. Aber von der Konzeption ist es ja eigentlich so gedacht, die Schulen sollen die Ansage machen, wer braucht das am allermeisten. Die Ressourcen sind begrenzt. Ja, in der GEW sprach man da von sogenannten Windhundeffekten. Ja, wer zuerst zugreift, der kriegt den Zuschlag. Und das ist ein total ungelöstes Problem. Also wenn wir eins jetzt schon sehen können, auch in unserem Blick auf die Programme, ist das das, was wir Ressourcensteuerung nennen. Ja? Also darauf zu achten, geht das Geld tatsächlich dahin, wo es am meisten gebraucht wird?
Und die Antwort ist nein.
Da ist die Antwort bis jetzt nach allem, was wir mitbekommen, nein. Mhm. Weil man auch sagen muss, es gibt ja wenig Steuerungsmöglichkeiten. Also die Ministerien wissen häufig gar nicht so genau, welche Schulen bräuchten denn jetzt. Na klar, es gibt, man kann das schätzen, ja, aber es gibt nur wenige Länder, die etablierte Sozialstrukturindizes haben, wie zum Beispiel Hamburg. Auch da, glaube ich, kann Marcel ein bisschen mehr zu sagen. Aber im Endeffekt ist man da so ein bisschen einfach im freien Flug. Und auch da eigentlich wieder mangels besserer Alternativen das Grundvertrauen da rein, dass die Lehrkräfte an der pädagogischen Basis das am Ende schon machen würden.
Das würde aber doch bedeuten, dass auch an dieser Stelle wieder das, was häufig als Verstärkereffekt dieser Krise beschrieben wurde, dass das auch wieder stattfindet. Also die, die schlechter dran waren vorher, sind jetzt noch ein bisschen schlechter dran und die, die, was zum Beispiel Bildungsstand angeht, ein bisschen besser dran waren, die profitieren jetzt.
Also grundsätzlich ist das ja auch eine Gefahr, derer man sich sehr wohl von Anfang an bewusst sein könnte oder hätte sein sollen, denn das ist ein Thema in der pädagogischen Forschung, also das Paradox der individuellen Förderung. Selbst wenn man versucht, alle nach ihren individuellen Bedürfnissen zu fördern, wäre zu erwarten, dass die Schere breiter wird und nicht schmaler. Ja, und wenn man jetzt auch noch eine Situation hat, in der gerade dieses essentielle Thema, nämlich darauf zu achten, dass dieses begrenzte Geld, was da ins System gespeist wird, wirklich auch hauptsächlich und wesentlich zu denjenigen geht, die benachteiligt sind.
Ich würde sogar so weit gehen, dass wir es in Teilen mit einem richtig schönen Mittelschichtprogramm zu tun haben. Wir haben die Nachhilfe, die wird eher, das ist das, was er aus Schleswig-Holstein beschrieben hat, das sehen wir auch in anderen Bundesländern, dass es nicht so ist, dass die Lehrer die Kinder zur Nachhilfe schicken, sondern die Eltern lassen sich das abstempeln, quasi, dass sie die Kinder zur Nachhilfe gehen können. Wer macht das? Das ist genau das Gleiche wie vor der Krise, sind das eher die mittleren Schichten, die das eher in Anspruch nehmen oder sogar die höheren Schichten, die das in Anspruch nehmen. Und dass es gerade unten nicht ankommt. Die Sommerschulen, alle freiwillig gewesen. Das glaubt man wohl selber nicht, dass die schlecht durch Corona kamen, dann auf einmal in großer Zahl in diesen Sommerschulen gesessen haben. Aus Berlin gibt es Zahlen darüber, wie viele Schulen aus welchen Stadtteilen die Mittel aus dem Pakt abgerufen haben, um Honorarkräfte zu finanzieren. Und dann, oh Wunder, nicht Neukölln war da ganz vorne, sondern Steglitz-Zehlendorf mit den meisten abgerufenen Mitteln, weil dort die Zivilgesellschaft ganz anders funktioniert, weil da ganz viele Partner auch vor der Krise schon an den Schulen gewesen sind. Und dann kannst du diese Dinge dann auch abrufen. Also. Und das ist nicht innerhalb von 3 Tagen irgendwie aufgebaut. Auch diese Karte, die Benni aus Schleswig-Holstein beschrieb, gibt es mittlerweile in Baden-Württemberg und Thüringen auch. Und man ist eigentlich erschüttert, was auf dieser Karte an Angeboten zu finden ist. Das ist teilweise wirklich gehende Leere, vor allem im ländlichen Raum. Also ich glaube, da kommt ganz wenig an, gerade in den Gebieten, wo es wirklich gebraucht wird. Aber es ist teilweise so ein beruhigendes Pflaster für jene, die auch politisch irgendwie vielleicht stärkeren Einfluss haben, weil gerade ihre Kinder doch eher dann noch profitieren könnten davon.
Ich würde da gerne nochmal an einer Stelle einhaken. Also man muss natürlich einfach einerseits immer sehen, diese Dinge sind sehr schwer zu steuern. Die sind objektiv sehr schwer zu steuern. Man kann jetzt nicht einfach sagen, oh Gott, die Politik hat da einfach geschlafen. Wir hätten doch Instrumente X, Y und Z. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, da zumindest näherungsweise ranzukommen. Ich nenne jetzt mal hier das Bundesland Bremen, was einfach eine Sache gemacht hat. Die haben eben kein fortlaufendes Antragsverfahren. Also da werden die Anträge im Wesentlichen von den Schulen gestellt. Dieses Bildungsgutscheinprogramm gibt es da eigentlich gar nicht so in dem Sinne. Und die haben eins gemacht, was ich bis jetzt eigentlich in keinem Bundesland gesehen habe. Die haben zwei feste Antragsphasen gehabt. Also du stellst nicht fortlaufend, sondern es gibt zwei feste Antragsphasen. Und das Ministerium oder in dem Fall die Senatsverwaltung guckt dann, wer hat Anträge gestellt. Und wenn sie feststellen, oh, es gibt hier 44 Schulen, von denen sind überhaupt keine Anträge gekommen, dann gucken sie, dann sprechen sie diese Schulen an und sagen, was ist denn bei euch los, braucht ihr Hilfe, können wir euch unterstützen, Anträge zu stellen und so weiter. Jetzt muss man aber natürlich auch nochmal sagen, Bremen ist nicht Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja, also da ist es noch möglich, dass die Administration relativ eng den Kontakt hält mit den Schulen und da tatsächlich auch mal im Einzelfall nachfragen kann.
Ja, wenn im Zweifelsfall fährt die Senatorin mit dem Fahrrad eben vorbei.
Ja, und genau, und sagt sie, was ist los bei euch?
Genau, ja.
Das funktioniert natürlich in einem Flächenland so nicht. Und da ist auch grundsätzlich einfach das Problem, dass wir nicht wirklich eine sehr funktionstüchtige Zwischenebene haben, die da einspringen könnte. Ja, also da, wo das Ministerium selbst nicht mehr so wirklich gucken kann, was im Einzelfall los ist, und das ist auch nicht möglich, da bräuchte man halt jemanden, der näher dran ist an der Schule und der da irgendwie an der Programmsteuerung nachhilft. Das ist ein Riesenproblem.
Den Dossier Bildungspodcast hört ihr gerade. Alle geballte Kompetenz aus dem WZB zum Thema Bildung. Und ich hatte ja schon gesagt,
ihr könnt mitchatten. Eine Mutter aus Berlin hat sich gemeldet und sagt, Mensch, wenn wir jetzt so knietief quasi im Pessimismus stecken, wie kommen wir denn da raus? Und ihr Vorschlag ist, müssen wir nicht über die Bildungs- oder Leistungsstandards reden? Müssen wir nicht darüber reden, zum Beispiel die Abschlüsse für die Corona-Jahrgänge zu verändern? Wäre das ein Ansatz?
Das passiert ja gerade. Also es gibt ja zwei Vereinbarungen der KMK zu letzten Jahr, zu diesem Jahr auch wieder, wo diese Standards, die Standards wurden ja nicht angepasst, weil die Standards...
Nee, die Standards nicht, genau.
Die müssen oben gehalten werden, ne? Aber man hat natürlich Erleichterungen für die Prüfung, da wird quasi die Vorbereitungszeit verlängert, da gibt es eine längere Abiturprüfung von mehr, also 30 Minuten mehr Zeit, dann darf man bestimmte Mehraufgaben ausschließen, es gibt eine größere Auswahl an Aufgaben überhaupt, es gibt am Anfang der Schuljahre teilweise Einschränkungen im Prüfungsstoff, wurden dort schon vorgenommen. Und da kann man lange darüber streiten, ist das denn doch Standardsenkung oder ist das eben noch die gleiche Qualität, die diese Prüfungen dann haben? Und auf der anderen Seite sind natürlich alle bewusst, dass es diese Jahrgänge objektiv schwerer hatten. Und das ist wieder so ein Zielkonflikt und sowohl es einfach knarzt an dieser Stelle, dass wir das kaum miteinander vereinen können. Wie viel Qualität können wir denn sichern, wenn auf der anderen Seite objektiv schlechtere Chancen halt geherrscht haben? In der Quintessenz, und das können wir sagen mittlerweile, sind die objektiven Daten, die dort existieren, die sind hanebüchen in die andere Richtung. Also die besten Abiturnoten aller Zeiten wurden während Corona zurzeit erzielt. Die niedrigsten Klassenwiederholzahlen seit Jahren, obwohl gesagt wurde, ihr könnt jetzt alle ganz, ganz, ganz viel freiwillig wiederholen, wenn ihr irgendwelchen Schulstoff glaubt, nicht aufgeholt zu haben und nicht dabei zu bedenken, dass Klassenwiederholung immer ein sozialer Akt ist, in dem Moment ein Kind aus seinem normalen sozialen Umfeld gezogen wird und dass niemals diese freiwillige Entscheidung eigentlich treffen wird. Und auf der anderen Seite dann mehr Gymnasialempfehlungen. In zum Beispiel Sachsen hat man das gesehen, trotz Corona, weil Lehrer natürlich sich auch mit den Bewertungen dann angepasst haben. Also das heißt, in diesen objektiven Kriterien werden wir auch überhaupt gar keine Corona-Folgen spüren, weil das System sich irgendwie anpasst. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Die Frage ist halt, wer spürt es denn als erstes? Das spüren dann wahrscheinlich irgendwann Universitäten und Arbeitgeber, die dann trotz der gleichen Noten dann einige Kompetenzen nicht sehen, die vorher mal da gewesen sind.
Aber heißt das, das System lügt sich an dieser Stelle in die Tasche?
Letztendlich muss man auch da wieder sagen, so genau wissen wir es ja auch nicht. Also wenn wir uns mal an unsere eigene Schulzeit zurückerinnern, da haben wir auch Fächer belegt, die haben wir später nicht studiert. Ja, die haben in unserem weiteren Leben keine große Rolle mehr gespielt. Und wenn ich die im Abitur auch nicht belegt habe, also ein Reformpädagoge und Prof an der Uni Potsdam, Uli Herrmann, hat mal gesagt, die Kinder würden viel mehr lernen, wenn sie nicht die ganze Zeit von Unterricht abgelenkt würden. Ja, ich meine, das ist natürlich ein total bildungsbürgerliches Statement. Aber es dürfte in der Tat auf einen Teil jedenfalls der gymnasialen Klientel durchaus zutreffen. Im Gespräch mit GEW-Vertretern aus Schleswig-Holstein war das übrigens auch ein Punkt, der mehrfach angesprochen wurde. Also das eine ist, es gab sehr, sehr intensive Prüfungsvorbereitungen eben, ne, aufs Abitur. Also auch da, die Kollegin, die das gesagt hat, die hätte die Frage, also die hat die Frage mit Achselzucken hingenommen. Ich wüsste gar nicht, warum das Abitur jetzt schlechter ausfällt. Wir haben so viel Prüfungsvorbereitung gemacht wie nie zuvor. Also es gibt, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, es gibt durchaus Kinder, die sind gestärkt durch die Krise gekommen und übrigens auch nicht ausschließlich Kinder aus bildungsbürgerlichen Haushalten. Also auch da kann ich jetzt nur so anekdotisch wiedergeben, Kinder, die einfach generell vielleicht auch, also die Kollegin aus Schleswig-Holstein hat das so auch wieder angesprochen einfach. Also sie hatte Kinder, die sind eher so im Bereich ADHS, denen fällt es ganz, ganz schwierig, sich in der Klasse dann mit all den vielen anderen Kindern irgendwie zu konzentrieren. Für die war das super, zu Hause zu lernen. Gut, brauchst natürlich auch irgendwie die Eltern, die da so ein bisschen so die Strukturen vorgeben.
Aber kann es denn nicht sein, dass da möglicherweise sich zeigt, dieses ganze andere Lernen und das Nachdenken darüber, wie gehen wir jetzt mit Stoff um in dieser Krise, mit teilgeschlossenen oder nicht in Präsenz stattfindenden Unterrichtsstunden, vielleicht hat das ja das Lernen verbessert. Könnte man nicht sogar den Schluss draus ziehen, dass man sagt, wir schenken uns diese Aufholprogramme, die brauchen wir eigentlich nicht?
Also ich glaube,
da werden beide nervös.
Ja, also ich meine, das erste Punkt ist halt, das war jetzt auch gerade diese Perspektive, die Benni hier gerade gebracht hat. Das ist eine ganz klar bildungsbürgerliche Perspektive von Leuten, die ihre Kinder unterstützen konnten, die sich teilweise auch gefragt haben, wie machen die denn eigentlich in der Schule vielleicht auch? Also wenn das alles daheim funktioniert hat. Aber ich glaube, wir reden von einer großen, großen Zahl von Kindern und die sind eben nicht auf dem Gymnasium zu finden und die sind eben nicht so laut dann auch in dieser ganzen Diskussion. Die absolut nicht durch diese Zeit gekommen sind, die riesige Rückstände sich eingefangen haben und wo auch dann diese psychosozialen Probleme vor allem extrem zugenommen haben, was aber im Umkehrschluss dann auch dazu führte, Abstinenz in diesem Digitalunterricht und am Ende zu riesigen Lernrückständen. Also das nicht Gute an dieser ganzen Debatte darüber ist, dass wir es mit so unterschiedlichen Voraussetzungen zu tun haben und dass die Frage, was ist jetzt nun eigentlich passiert, die würde an manchen Schulen 180 Grad anders beantwortet werden als an einer anderen Schule. Und umso wichtiger wäre es gewesen, steuernd einzugreifen in dieses Aufholprogramm. Und wenn man dann sieht, dass teilweise private Schulen auf dem Heller genau die gleiche Unterstützung bekommen wie öffentliche Schulen, obwohl man weiß, dass die Klientel dort eine ganz andere ist. Wenn man in manchen Bundesländern sieht, dass das Schulbudget auf den Gymnasien, was zusätzlich dazu kam, nicht unwesentlich sich von den anderen Schulen unterschied, dann sieht man eigentlich, wie wenig da Ressourcensteuerung in einer sinnvollen Art und Weise betrieben wurde.
Muss man vielleicht auch das politische Dilemma auch nochmal benennen. Also es ist ja im Prinzip so, dass Bildungspolitik grundsätzlich nicht gegen die Interessen der bildungsbürgerlichen Schichten gemacht werden kann. Ja, und natürlich ist es so, dass die Politik sich auch nicht hingestellt hat und gesagt hat, so ihr, die ihr auf den Gymnasien seid, ihr seid ja sowieso privilegiert, für euch machen wir nichts. Sondern es gibt ja eine große Schwammigkeit auch an Verständnis, was Lernrückstände sind. Ja, also selbst ein Kind, was eigentlich schon ein High Achiever war, was in der sozusagen in den vergangenen Jahren noch besser hätte werden können, noch mehr Leistung abrufen, hat ja Lernrückstände in dem Sinne. Ja? Also insofern ist das erstmal ein Grunddilemma, das eigentlich gar nicht geklärt ist. Also auch wenn diese soziale Komponente in allen Landesprogrammen quasi irgendwie hervorgehoben wird, aber eine Entscheidung dafür, dass man jetzt grundsätzlich diejenigen Kinder fördert, die sozial benachteiligt sind, gibt es nicht. Und das verweist auf eine Grundproblematik, die wir natürlich auch lange vor Corona schon hatten. Ich glaube, man gibt sich manchmal ein bisschen der Illusion hin, wenn jetzt der Unterricht nur regulär stattgefunden hätte, dann wäre alles viel besser gewesen. Da unterschätzt man vielleicht auch einfach, wie schlecht es in einigen Schulen in Deutschland läuft. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass wir zwischen ein Fünftel und ein Viertel in manchen Bundesländern sogar noch mehr Kinder und Jugendliche haben, die auch vor Corona einfach die Mindeststandards, die sozusagen Grundbildung nicht erreicht haben. Dieses PISA-Konsortium nennt die funktionale Analphabeten. Die hatten wir schon vorher. Da gab es auch keine Aufholprogramme. Ja, seit 20 Jahren wissen wir das.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Benni hier anspricht, weil hier wird eigentlich auch deutlich, dass diese Aufholprogramme überhaupt keine Ahnung haben, wen sie dort adressieren und in welchem Umfang sie auch adressieren. Man hatte am Ende ziemlich stark den Eindruck, hier wird die PISA-Risikopopulation von 20-25% eben adressiert. Und man würde am Ende mit diesem Programm all das beheben wollen, was vorher in all den Jahren schiefgelaufen ist in diesen Karrieren. Und das kann nicht funktionieren. Also auch der Adressatenkreis ist eigentlich keiner, der dann Corona-bedingt zurückgefallen ist, sondern schon vorher zurückgefallen ist. Und zum Zweiten, und das war der erste Punkt von Benny, diese Frage von Potenzialausschöpfung und Lernrückständen, gerade in den höheren Bereichen. Wir haben keinerlei diagnostische Tests, die uns irgendwas darüber sagen würden. Das kann wirklich nur die Einzellehrerperson, die dann irgendwo sagen kann, okay, vor Corona war das eher einer der Klassenbesten und jetzt ist er irgendwie zurückgefallen. Aber kein diagnostischer Test, den wir aktuell anwenden in Deutschland, könnte diese Person identifizieren und dann irgendwie auf dieser Grundlage es erlauben, da nun Förderung dem Ganzen anzugedeihen. Und das ist so ein Kernproblem, das wir die ganze Zeit suggeriert hätten, das erstens identifizieren zu können und zweitens dann irgendwo auch zielgenau steuern zu können, plus die Tatsache, dass wir überhaupt nicht klar waren, wie groß ist eigentlich die Gruppe der Kinder, die wir da adressieren wollen.
Das heißt, wir reden über, wenn ich das richtig verstehe und journalistisch ein bisschen zuspitze, wir reden über ein Hilfsprogramm, was ja relativ viel Geld natürlich verschlingt, aber gleichzeitig quasi im Blindflug stattfindet. Und das ist natürlich kein besonders guter Befund.
Aber es leitet über zu unserer Schlussrunde im Dossier Bildungspodcast.
Und wie immer machen wir es so 4x30 Sekunden, so heißt ja das Format, also bei zwei Gästen jeweils zwei Fragen mit 30 Sekunden Antwort. Die Stoppuhr liegt bereit und ich beginne mit Benny. Benny, wenn du dir dieses Programm anschaust und sagst, die 2 Milliarden, wie hätte man die besser ausgeben können?
Ich weiß nicht, ob das gestattet ist, Armin, dass ich diese Frage ein bisschen umpole, um auf einer optimistischeren Note vielleicht enden zu können. Ja? Für mich wäre eigentlich die Frage, welches Potenzial liegt langfristig in den Strukturen, die wir jetzt aufgebaut haben. Kurzfristig muss man einfach sagen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Programme das erreichen, was sie erreichen sollen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass diese Strukturen vielleicht auch dauerhaft Bestand haben.
Und damit sind die 30 Sekunden vorbei. Das ist immer so.
Hey, das ist unfair, weil ich musste die Frage ja noch ummoderieren.
Das hast du dir selber so ausgesucht. Dann geht die nächste 30-Sekunden-Frage an Marcel, auch in eine ähnliche Richtung. Wir sehen dieses Programm. Lässt sich da noch was retten?
Lässt sich da noch was retten? Ich hätte, glaube ich, von Anfang an viel stärker die Lehrer einbezogen in das Programm. Zum einen aus den Bestandslehrkräften, wo wir manche Bundesländer haben, wo 50% aller Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten, wäre da große Potenziale zu heben gewesen, dass man die stärker eingesetzt hätte mit Aufstockung, mit bezahlter Mehrarbeit und dergleichen. Und gleichzeitig hätte man Neueinstellungen von Lehrkräften, die ohnehin kommen müssen in den nächsten Jahren, hätte man mit.
Ding Dong! Und damit sind auch 30 Sekunden rum. Dann kommt die zweite 30-Sekunden-Frage. Da starten wir jetzt bei Marcel. Was würdest du dir, das kann ich glaube ich verraten, ihr habt beide Kinder. Was würdest du dir persönlich so aus der Rolle als Vater heraus wünschen, was jetzt passiert im Hinblick auf diese ganzen Probleme? Was würdest du dir wünschen, Marcel?
Ich bin Akademikervater mit Akademikermutter, das heißt, unseren Kindern geht es relativ gut. Also für mich brauche ich mir nicht viel wünschen.
Das waren jetzt nur 11 Sekunden, hervorragend, aber die kriegt Benny nicht drauf, sondern auch nur trotzdem nur 30 Sekunden. Was würdest du dir wünschen, Benny?
Also ich kann sagen, zum Glück ist mein Kind im Augenblick noch im Kita-Alter und nicht in der Schule, sodass ich mir über die Schulfragen keinen Gedanken machen muss. Und ich würde es genauso sehen wie Marcel. So, ich bin in diesem Fall, gehöre ich zu den privilegierten Gruppen. Ich würde mir was für andere Kinder wünschen, die es weniger leicht haben.
Dann ist das Schlusswort im Dossier Bildungspodcast für die heutige Ausgabe.
Vielen herzlichen Dank an Marcel Helbig und an Benjamin Edelstein, die beide am Wissenschaftszentrum Berlin forschen zum Thema Bildung, sich unter anderem gerade die Aufholprogramme der 16 Bundesländer vorgenommen haben und da nicht immer zu schmeichelhaften Ergebnissen kommen. Ich glaube, das kann man so als Zwischenstand festhalten, aber die Forschung geht ja noch weiter. Ihr seid mittendrin in dem Projekt und wir werden dann sicher nochmal reden, wenn es soweit ist. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitdiskutiert haben im Chat.
Und damit verabschieden wir uns für heute im Dossier Bildungspodcast. Alles Gute.